So, jetzt habe ich alles parat. Guten Morgen. Der Pastor Manuel hat mich gefragt vor ein paar Wochen, ob ich mir vorstellen kann, Zeugnis zu geben, ja zu dem Thema, was mir auf dem Herzen liegt. Und ihr ahnt wahrscheinlich zum einen, dass es keine ganz klassische Predigt wird und zum anderen, dass ich euch ja natürlich einen Einblick geben möchte über das, was ich erlebt habe in den letzten Jahren in Benin mit Gott und mit seinen Menschen. Und ihr braucht keine Angst haben. Ihr werdet nicht den ganzen Tag hier sitzen, ich werde mich beschränken, ich werde nicht alles erzählen und manchen wird vielleicht auch einiges bekannt vorkommen, da müsst ihr jetzt durch. Eines ist mir ganz, ganz wichtig vorab, wenn ich sage, ich habe dieses und jenes getan, ich möchte mich mit nichts rühmen, ich konnte nur das machen, was Gott vorbereitet hat für mich, ich konnte nur seine Werke tun, ich konnte nur in seinen Fußspuren laufen. Und was ganz klar ist, ohne ihn, ohne Jesus an meiner Seite, hätte ich gar nichts machen können. Und ich verdanke es auch nur Gottes Gnade und seiner Gunst, dass ich überhaupt in der Zeit, ich war ja gar nicht so lange weg, dass ich in dieser Zeit Früchte sehen konnte von meiner Arbeit. Also dass ich sehen konnte ein Resultat von dem, was ich mitwirken konnte. Und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen gebührt Gott wirklich die Ehre. Man kann die Bilder, glaube ich, nicht so gut sehen, aber geht das? Okay. Als ich nach Benin ausgereist bin, das erste Mal 2015 und auch dann 2017, hatte ich vor allem ganz, ganz große Pläne, was ich alles machen würde, was ich verändern würde. Und ich will ehrlich sein, ich war ziemlich gut vorbereitet. Ich hatte auch schon ein bisschen Lebenserfahrung und relativ viel Berufserfahrung, aber manches war doch ganz schön naiv. Besonders vor der ersten Ausreise sah ich mich immer so ein bisschen in so einem rötlichen Abendlicht, woran man so dran denkt, wenn man halt so an Afrika denkt, in so einem Safari-Setting und ich mit so einem Baby auf dem Arm, in bunte Tücher gewickelt, frisch geboren, das Baby natürlich ohne Komplikationen. Und ich stellte mir vor, wie ich Schulungen machte fürs Personal, also so im ganz großen Stil und wirklich die Arbeitsweisen radikal umkrempelte, wie ich das Leben von ganz, ganz vielen Müttern und Babys retten würde, indem ich in Dorfkliniken Geburtshilfestationen aufbauen würde. Also wirklich große Dinge. Und die Realität sah wirklich anders aus. Völlig anders. Weil ich nichts umgekrempelt habe und niemandem was beigebracht habe erstmal, sondern ich war es, die lernen musste, die unwahrscheinlich viel lernen musste. Zum Beispiel mit dem Leid umzugehen. Das war mal besser, mal schlechter zu ertragen, vielleicht auch so ein bisschen je nach Tagesform. Hinter meinem Haus ging es direkt zum Friedhof, so ein kleiner Weg. Und ich sah wirklich ganz häufig Angehörige, ihren Toten auf so einer Pritsche da zum Friedhof zu fahren. Oder ich ging zum Dienst am frühen Morgen, schon bevor ich arbeitete, sah ich Väter ihre toten Kinder aus dem Krankenhaus tragen. Und kurze Zeit nach meinem Dienstbeginn starb die erste Frau nach einem Kaiserschnitt. Und das habe ich nie erlebt als Hebamme in Deutschland. Also es waren Dinge für mich, die wirklich einfach krass waren für mich. Und dann diese Geburtshilfestation, wo ich gearbeitet habe, die war so gar nicht romantisch. Es waren überall Fliegen, es war überall, Gerüche. Und es war total chaotisch. Ich habe nicht mal verstanden, wie die Betten nummeriert waren. Und überall waren Patienten, überall waren Frauen. Überall lagen sie, auch auf dem Boden, was für uns ja auch sehr ungewöhnlich ist. Ich durfte dann lernen, dass das da gar nicht so ungewöhnlich ist, weil die Menschen zu Hause auch auf dem Boden liegen. Aber für uns ist das erstmal komisch. Und ich musste an manchen Tagen regelrecht über diese Frauen drüber steigen. Und das hat mich einfach geschmerzt. Und ich habe das nur geschafft, weil ich mir sicher war, dass Jesus an meiner Hand ist und mit mir über jede einzelne Frau drüber steigt. Und auch deswegen, weil ich mir sicher war, dass er es ja war, der mich dorthin geschickt hat. Die Zeit ist vergangen und ich habe ganz viel Kraft und Zeit investiert in Beziehungen. Ich habe selber Weiterbildungen besucht, anstatt sie zu geben. Und ich habe einfach Dienste gemacht im Kreissaal dort und in der Sprechstunde, obwohl mein Plan ja ein ganz anderer war. Nach ganz, ganz vielen Monaten durfte ich dann endlich in eine der drei Dorfkliniken, die zu unserem Krankenhaus gehören. Das war ja so das, wo ich hin wollte. Das war so ein bisschen mein Ziel. Und es war tatsächlich ein sehr erhebendes Gefühl für mich, nach monatelanger Vorbereitung das erste Baby dort begrüßen zu dürfen, in einem Kreißsaal, den es vorher so gar nicht, den es gar nicht gab. Und der plötzlich da war, der sauber war und der so mit dem Nötigsten ausgestattet war. Und dann nahm es dort richtig Fahrt auf und es kamen immer mehr Frauen zur Vorsorge, auch zum Entbinden. Und dann verfügte der beninische Gesundheitsminister, dass diese Klinik sowie die beiden anderen Kliniken und ganz viele andere Dorfkliniken im Land geschlossen wurden. Da ging es nicht um irgendwie schlechte Arbeitsweise oder so, sondern schlicht und ergreifend um Papierkram, Erneuerung von Dokumenten. Und das dauert dort wirklich sehr, sehr lange. Und damit waren meine Pläne zunichte. Ich konnte dort nicht mehr hingehen. Ich konnte nicht weiter mit dem machen, was ich angefangen hatte. Und ich habe Gott wirklich nicht mehr verstanden. Weil das war ja das, wofür ich gegangen war, wofür ich zurückgegangen war. Vorher war ich halt sehr viel unterwegs. Ich war dann nicht mehr auf Reisen. Ich war dann die ganze Zeit eigentlich in Bembereke. Und diese Reisen waren auch bei meiner Chefin vom Kreißsaal, kamen die gar nicht gut an, weil sie wollte mich ja im Kreißsaal haben, einfach, dass ich Dienste mache. Naja, nun war ich da und ich wurde hauptsächlich in der Vorsorgesprechstunde eingesetzt. Das mochten die anderen überhaupt nicht. Also war ich dann dort. Und ich war noch dabei zu hinterfragen, was heißt das jetzt für mich, für meine Zeit hier, für meine Zukunft in Bembereke. Da spürte ich schon, dass eigentlich genau das der Ort war, wo Gott mich haben wollte und wo er mich wirklich ja hingeführt hat, über einen kleinen Umweg. Und da konnte ich wirklich total aufblühen. Ich war dann verantwortlich für die Vorsorgesprechstunde, das heißt die schwangeren Frauen, die kommen, für die Nachsorge, die Frauen, die mit ihren Babys nach der Geburt nochmal kommen, wenn sie denn kommen, und für Familienplanung, das ist dieses ganze Thema mit Verhütung. Und dort durfte ich ja endlich mehr nach meinem eigenen Stil arbeiten, halt natürlich angepasst an die Kultur. Ich durfte mit Schülerinnen arbeiten, mit jungen Kolleginnen, also das, was ich halt mir so gewünscht hatte, irgendwie etwas weiterzugeben. Ich konnte sie so auf diese Art und Weise anleiten und ich konnte sie ja loben, ermutigen, etwas, was dort sonst einfach gar nicht passiert. Und was für mich ein riesiges Geschenk war, ich konnte tatsächlich Beziehungen aufbauen zu den Schwangeren. Das war etwas, was ich in Deutschland an meinem Beruf immer sehr geliebt habe, einfach in Beziehung zu sein. Und ich habe die Frauen und die Familien in Deutschland meistens auch sehr lange begleitet. Und das habe ich einfach sehr geschätzt. Und mir war klar, das würde in Afrika nicht funktionieren. Also eine Frau, die aus dem Busch kommt zu mir, wie soll ich Beziehung zu der bauen? Wir sind so unterschiedlich und das wird nicht gehen. Und das gelang einfach dadurch, dass ich jeden Tag dort war und die Frauen immer wieder mich sahen. Und das war für mich wirklich die größte Freude, dass ich diese Frauen begleiten durfte und dass ich so manches Mal auch für sie beten durfte. Für die meisten meiner Kolleginnen war die Vorsorge sowas total Eintöniges. Am Morgen kriegte man so einen Stapel Akten auf den Schreibtisch geklatscht und die galt es dann abzuarbeiten. Man muss sehr viel schreiben, sehr viele Register ausfüllen. Aber für mich steckte hinter jeder dieser Akte steckte halt eine Frau mit ihrer einzigartigen Geschichte und mit ihren Nöten, mit ihren Sorgen. Und was ich besonders geliebt habe, war, wenn es ganz kompliziert war, das irgendwie so aufzudröseln, zu verstehen, was eigentlich los ist, was ist jetzt eigentlich das Problem dahinter und dann die Frau da durchzubegleiten, mit ihr wirklich durch diese Krise zu gehen sozusagen oder auch durch eine der gefährlichsten Zeiten ihres Lebens, was Schwangerschaft und Geburt tatsächlich in Afrika noch ist. Und dieses Vorsorgezimmer, das war wirklich so ein ganz kleiner Raum, wo ich jeden Tag saß. Da habe ich so viel gebetet. Ich glaube, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Zwischendurch immer mal nur so Stoßgebete zum Himmel. Und abends im Bett habe ich immer diese Frauen und diese Geschichten vor Gott bewegt und habe wirklich so oft gebetet, dass er mir Weisheit gibt, dass er mir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nichts zu übersehen, was manchmal in diesem ganzen Chaos wirklich schwierig ist oder auch in einem Kontext, wo es nicht alle Möglichkeiten gibt, wo es nicht alle Medikamente gibt, dass er mir einfach sagt, was dran ist. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir wirklich so oft geholfen hat und mir einfach den richtigen Riecher gegeben hat, dass es er gemacht hat. Und ich bin dankbar, dass ich im Leben dieser Frauen, einzelner Frauen, eine Rolle spielen durfte, sie begleiten durfte, aber manchmal kam es mir trotzdem wenig vor. Im Vergleich zu dem, was ich eigentlich machen wollte, das Große, das Viele, was waren da diese paar Frauen? Ich hatte wirklich das Privileg, dass Gott mir Liebe geschenkt hat. Für die Menschen vor Ort, für meine Kolleginnen, 30 Frauen in dieser Abteilung, ein riesiger, chaotischer Haufen. Für die anderen Mitarbeiter, einfach für viele Menschen auch in der Gemeinde oder im Dorf. Und er schenkte mir auch das Herz für eine Witwe. Viele von euch haben schon viel von ihr gehört, von ihr gelesen. Das ist die Mama Pauline, die Mama von Pauline. Eigentlich von Pauline und Paul. Aber der kleine Paul, der ist vor 2 Jahren, als ich im Heimataufenthalt war, gestorben an Malaria, sodass jetzt nur noch Pauline da ist. Und ich durfte diese Familie tatsächlich über 3 Jahre begleiten, was echt ein Vorrecht ist. Und diese Beziehung zu dieser Frau hat mich sehr geprägt, weil ich erlebt habe, wie erhebend das ist, jemandem helfen zu dürfen, jemandem beistehen zu dürfen, aber auch, dass es einfach Grenzen gibt, damit es nicht zu Abhängigkeiten kommt, damit die andere Person nicht beschämt wird, was ein ganz großes Thema ist, sowieso in diesem kulturellen Kontext, halt Scham, das ist nochmal ganz anders bewertet als hier. Und ja, es gibt Grenzen, weil es nicht um meine Wünsche geht für das Leben jemand anderes, sondern es geht um das Leben der Person. Und ich habe mich mehr als einmal gefragt, macht es Sinn, eine einzige Familie im Rahmen meiner Möglichkeiten zu versorgen, in Anbetracht von der ganzen Not, von all dem Leid, was so vor meinen Füßen halt täglich lag. Und hier wurde mir wieder Jesus selbst zum Trost. In der Geschichte vom Gelähmten aus Johannes 5, die habe ich ganz häufig gelesen und habe da eine riesige Ermutigung für mich rausgezogen. Ich möchte einmal den Text lesen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem 5 Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Liege und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Liege und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. Also Jesus reist nach Jerusalem zu einem der jüdischen Feste, das war wahrscheinlich das Pfingstfest, und er geht als erstes, wenn er ankommt, geht er zu den Schwachen, zu den Kranken, zu den Lahmen, zu den Blinden, zu den Menschen, die so ein bisschen abgesondert sind, vor den Toren der Stadt, die sonst niemand sieht, die ja auf Hilfe warten und auf Hilfe hoffen. Und dieser Gelähmte ist seit 38 Jahren krank und ohne dass Jesus darauf hingewiesen wird, weiß er das und er kennt sein Leben, er kennt seine Krankheit, er kennt seine ganze Geschichte und er sieht ihn und er handelt an ihm. Und Jesus, der Sohn Gottes, richtet seinen Blick wirklich auf diesen einen Menschen. Inmitten diesem ganzen Leid sieht er diesen einen mit seiner Krankengeschichte, mit seiner Lebensgeschichte, ja, inmitten der Menge. Und ja, er kennt ihn aufgrund seiner göttlichen Allwissenheit, er kennt sein ganzes Leben. Als er ihn später im Tempel wieder trifft, sagt er zu ihm in Vers 14: Sieh, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmes widerfahre. Das heißt, er kennt seine ganze Geschichte, er kennt seine Sünde, er kennt seine Schuld, er kennt seine Fehler, seine Sorgen, aber auch seine Sehnsüchte. Er kennt das alles. Und mich hat es oder mich ermutigt das in mehrerlei Hinsicht. Jesus sieht auch mich in meiner Situation, wenn ich es gar nicht merke. Und er kennt mein ganzes Leben, ohne dass ich es vor ihm ausbreiten muss, ohne dass ich es ihm erklären muss. Er kennt es einfach. Und das hat mir viel bedeutet in diesem Kontext, in dem ich war. Alles anders, alles fremd. Und indem ich mich immer wieder erklären musste, warum mache ich Sachen, wie ich sie mache, wo ist dein Mann, wo sind deine Kinder, immer wieder Unverständnis und ja auch in einem Kontext, wo ich trotz aller Kontakte, aller Freundschaften einfach immer wieder fremd war und auch einsam war. Da wusste ich, Jesus sieht mich und erkennt mich durch und durch. Ich muss ihm nichts erklären. Und das ist das, was mich ganz oft durchgetragen hat. Und auch für die Situationen, in denen ich konfrontiert war mit Leid, mit körperlichen und seelischen Schmerzen, mit Not und Einsamkeit von anderen Menschen, Menschen, die einfach übersehen werden, da hat es mir auch wieder Mut gemacht, dass Jesus selber den einen sieht. Und er hat mir Mut gemacht, es ihm gleich zu tun. Und hat mir ja sozusagen erlaubt, dass ich nicht alle sehen muss, sondern dass es reicht, bei dem einen anzufangen, weil ich von mir anderes erwartet habe. Und ich denke, jeder kennt das so ein bisschen. Wir wollen immer uns um alles kümmern, alle sehen, alles im Blick haben und wir können es nicht und wir müssen es auch nicht. Im Vers 7 klagt der Mensch richtig, Herr, ich habe keinen Menschen. Und es ist so richtig elendig. Man spürt so richtig, finde ich, wie er so völlig verlassen ist. Er hat keinen Menschen, er hat keine Hoffnung, es sind immer andere schneller als er. Er hat keinen, ja, er hat auch keinen Gott. Und trotzdem ist die Situation am Ende nicht hoffnungslos, weil Jesus selber sich seiner erbarmt. Und dann fragt Jesus, willst du gesund werden? Und für uns ist das so ein bisschen strange vielleicht, weil was soll die Frage? Ist doch irgendwie völlig logisch, was er will. Aber es ist nicht logisch. Und Jesus in seiner Größe macht diesen Kranken nicht einfach irgendwie so zu einem Objekt seiner Hilfe oder seinem Wohlwollen, sondern er gibt ihm Würde, wirklich ein Gegenüber zu sein. Und er fragt gezielt nach seinem Willen und er gibt ihm auch Raum zu antworten. Und ohne sein bewusstes Ja findet Heilung nicht statt. Und auch das ist mir ein riesiges Vorbild geworden. Und daran wollte ich mich immer orientieren, will ich mich orientieren. Ich möchte niemanden entmündigen. Ich möchte niemanden sozusagen zwangsbeglücken, sondern ich möchte meinen Nächsten lieben und ehren, ja, nach dem Vorbild Jesu. Und für meinen Kontakt mit der Witwe hieß es für mich, von Anfang an zum Beispiel mit einheimischen Christen unterwegs zu sein, zu fragen, was hilft wirklich? Weil das, was ich mir als Weiße vorstelle, ist vielleicht totaler Quatsch und nützt überhaupt nichts. Wie kann ich helfen, ohne dass eine Abhängigkeit entsteht? Wie kann überhaupt hier Hilfe zur Selbsthilfe funktionieren? Und so kannte ich dann bald die Preise von so Maissäcken, das ist so das absolute Grundnahrungsmittel, oder auch von Erdnüssen, die Frau dann schälen konnte und wieder weiterverkaufen konnte. Einfach solche Dinge, wirklich ganz praktische Sachen. Und in der Familie gibt es sehr viele Kinder. Die meisten Kinder der Witwe sind schon älter, fast erwachsen und überall verstreut. Aber es gab noch zwei Mädchen. Die waren so im schulfähigen Alter. Und von Anfang an habe ich mir so gewünscht, dass diese beiden Mädchen doch zur Schule gehen würden. Aber am Anfang, als ich die Frau kennengelernt habe, war einfach die Zeit noch nicht reif. Wir kannten uns eigentlich gar nicht. Und ich wollte ihr, wie gesagt, auch nichts überstülpen. Und im vergangenen Jahr war es so, dass endlich genug Beziehung gewachsen war, weil die Frau auch merkte, ich komme immer wieder. Also ich stehe da monatlich einfach immer wieder auf der Matte und lasse sie nicht. Und so konnten wir über dieses Schulthema wirklich offen sprechen. Also offen sprechen bedeutet immer halt mit Übersetzung, weil sie sprach kein Französisch und ich sprach ihre Sprache nicht. Das heißt, das ging alles immer nur mit Hilfe. Und ich hatte über einen unserer Ältesten in der Gemeinde eine ganz tolle Frau gefunden, eine Christin, die wiederum die Sprache der Frau sprach. Sie ist von der gleichen Ethnie und die war bereit, mir wirklich beim Helfen zu helfen. Und das war für mich ein großer Segen. Und jetzt bezüglich der Schule, Schulgeld für die öffentlichen Schulen in Benin ist für uns wirklich überschaubar. Das ist nicht besonders viel, aber da, wo es gar nichts gibt, ist es halt auch noch zu viel. Und es müssen noch relativ viele Dinge angeschafft werden, die dann viel mehr kosten als dieses Schulgeld. Das sind Bücher, das sind Hefte, Stifte. Und die Kinder müssen sogar halt Klopapier und Seife und Waschmittel und so, das müssen sie alles mit zur Schule bringen. Und halt vorher natürlich kaufen. Und Gott sei Dank hatte ich Spendengelder zur Verfügung, sodass das mit den Finanzen wirklich geklärt war. Und, aber das Geld alleine hilft dann halt auch nicht. Es muss dann halt wirklich jemand schauen und mitgehen. Und das machte diese Frau, die ich kennengelernt hatte, die Madeleine. Die ging mit der Witwe zum Markt und kaufte alles, was nötig war und meldete die Kinder in der Schule an. Und dann bekamen die Mädels eine Schuluniform. Das gibt es halt dort auch. Und sie kriegten neue Kleider für den Schulstart. Und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Ich weiß nicht so genau, wer sich mehr gefreut hat letztes Jahr im September, als die beiden zur Schule gingen, ob das die Mädels waren oder ich. Und dann frage ich mich, oder sind es doch nur zwei Mädchen, die vielleicht 2-3 Jahre zur Schule gehen können? Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass Gott mir immer wieder ihren Einblick gegeben hat, wie er Menschen sieht und dass er mir immer wieder gezeigt hat, dass der Einzelne zählt und ein großes Gewicht hat. Ich möchte einfach noch ein paar Geschichten erzählen von einzelnen Menschen oder von Projekten, die Gott mir ans Herz gelegt hat. Da war zum Beispiel der Noel, das ist mein Junge gewesen, der den Garten gemacht hat und bei uns auf der Station am Krankenhaus gearbeitet hat. Und sein Vater ist tot, seine Mutter ist psychisch sehr schwer krank. Das heißt, im Prinzip ist er ein Waise und er lebt bei unserem Krankenhausseelsorger. Und er kennt seinen richtigen Geburtstag nicht. Das geht sehr vielen Menschen dort so. Aber da er Noel heißt, was Weihnachten heißt, hat man den Geburtstag auf den 25.12. datiert. Man feiert in Benin am 25.12. Weihnachten. Und meine Kollegin Katrin und ich haben ihn im letzten Jahr an diesem 25. zu uns bestellt, nachmittags, um seinen Geburtstag mit ihm zu feiern. Und es gab Kuchen und es gab Kerzen und wir haben natürlich für ihn gesungen. Und er bekam Geschenke von Katrin und von mir, jeweils natürlich eins zum Geburtstag und zu Weihnachten. Und er bekam unter anderem ein großes Duschtuch. Da hatte die Katrin seinen Namen noch draufgestickt und einen Löwen, das ist sein Lieblingstier. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie dieser junge Mann, erst 22 geworden, wie er sich gefreut hat. Der hat so gestrahlt, der war so glücklich und er hat gesagt, wirklich in den 22 Jahren seines Lebens hat er das noch nie erlebt und hat das noch nie jemand für ihn gemacht. Und das war so unser krassester Weihnachtsmoment, weil wir eigentlich auch nicht viel gemacht haben. Aber wir haben ihn gesehen und als er dann ging mit seinen Geschenken und seinem Kuchen, um das mit seiner Familie dann zu essen, haben wir beide echt eine Strophe geheult, weil es einfach sehr, sehr bewegend war. Und dann komme ich natürlich nicht umhin, euch von der Garderie zu erzählen, die Kita, ja so eine Art Kindertagesstätte. Ja, zum einen, weil das einfach ein ganz toller Ort ist, zum anderen, weil ihr als CGS wirklich ganz, ganz maßgeblich daran beteiligt seid, dass es das überhaupt gibt. Ja, wir konnten die Räumlichkeiten renovieren durch Gelder aus der CGS. Wir konnten das alles aufbauen, nur weil ihr wirklich ja, euch dafür stark gemacht habt, dass das geht. Ganz kurz zum Hintergrund, das ist ein Ort für 0- bis 3-jährige Kinder der Krankenhausmitarbeiterinnen und diese Kinder sind sonst mit auf der Abteilung, auf dem Rücken. Die Frauen arbeiten sehr schnell nach der Geburt wieder und ein Krankenhaus ist grundsätzlich nicht so ein gelungener Ort für ein Baby und da in so einem Tropensetting schon mal gar nicht. Und mir war das von Anfang an irgendwie ein Herzensanliegen, da muss man doch irgendwas machen können und dem Krankenhausdirektor war das auch schon lange ein Wunsch und ja, Gott hat wirklich seinen Segen und sein Gelingen dazu gegeben. Und wir konnten im Oktober 2019 starten, damals mit so 12 Kindern. Das war jetzt nicht so viel, wir hatten uns eigentlich viel mehr vorgestellt. Am Anfang war das sehr schwierig mit der Akzeptanz, weil das gab es noch nie, das ist was völlig Neues. Es hat ja immer auch anders funktioniert. Die meisten Familien haben so ein ganz junges Mädchen, also wirklich so zwischen 8 und 12, die nach den Babys schauen und danach auch nach dem Haushalt. Daher hat man die sowieso und muss die ja auch bezahlen. Dann kam Corona im letzten Frühjahr. Also wir waren viel weniger betroffen als hier, aber die Schulen waren auch geschlossen eine Zeit lang. Das heißt, die großen Kinder waren zu Hause, dann waren ja die Babys auch zu Hause und die Anmeldezahlen nahmen total ab. Und dann, als ich im März wiederkam, war auch so der Start mit den beiden Frauen, die dort arbeiteten, war für mich nicht ganz so rosig. Sie hatten ja sehr hohe Erwartungen und ich dachte schon, naja gut, das ist wohl eher mein Projekt und das kann man wohl alles besser einstampfen, weil das bringt irgendwie nichts. Und Katrin und ich haben immer wieder gebetet für diese Kita und haben das Gott hingelegt und gesagt, also wenn du das willst, dass es das hier gibt, dann gib uns wirklich ein Zeichen. Und wenn das nur unseres ist, halt irgendwie so eine Sache von den Weißen, dann lassen wir das auch. Und wie das oft so ist, Gott lässt sich nicht lumpen. Und ab dem Sommer letztes Jahr, würde ich sagen, entwickelt sie sich wirklich diese Kita zu einem Ort des Segens. Da ist es zwar immer mega laut, also irgendein Kind schreit und brüllt halt immer, aber trotzdem ist es echt so ein Platz des Friedens. Weil dort klar ist, Kinder werden nicht geschlagen, sie werden beachtet, man spricht mit ihnen, man beantwortet ihnen Fragen, man ermutigt sie, man lobt sie, also man sieht sie halt einfach, man sieht, dass sie da sind und sie haben einen Rhythmus, das heißt, sie kriegen regelmäßig Essen, sie werden regelmäßig hingelegt zum Schlafen und das ist alles überhaupt nicht selbstverständlich. Und für die Kinder ist es ein Ort, wo sie lernen, ja wirklich miteinander zu spielen. Und diese Frauen machen so ganz kurze Andachten mit ihnen, halt wirklich für das Alter entsprechend. Und sie singen und basteln. Das ist echt so, naja, für uns ist das alles normal, aber da ist es halt echt revolutionär. Und Gott sei Dank änderte sich mein Kontakt zu den Frauen auch. Und für mich sind es mittlerweile ja wirklich mit die wertvollsten Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und so war das für mich einfach immer ein Riesengewinn, wenn ich dort Zeit verbringen konnte. Auch wenn ich müde war, wenn die Stimmung im Keller war, wenn man sich da 30 Minuten hingesetzt hat, einfach geschaut hat, was da passiert, was sich da entwickelt hat, wie die Kinder über mich drüber gekrabbelt sind. Das war einfach immer eine riesige Ermutigung. Und ein Highlight war mit Sicherheit im letzten Jahr das Krippenspiel. Das war so toll. Und für die Kinder war es ja auch wirklich was ganz Neues. Die waren alle verkleidet. Die Heiligen Drei Könige ritten auf so Tigern heran. Und die Kinder waren alle total konzentriert bei der Sache. Und man muss sich überlegen, die sind ja alle so ja, zwischen 0 und 3 halt. Also echt noch klein. Es war einfach total süß. Die Mütter waren alle da und filmten das natürlich mit Handy, was die Kinder etwas irritierte. Aber es war einfach ein total toller Nachmittag. Und auch das, was die Mütter jetzt von den Kindern rückmelden, ist einfach so schön. Mein Kind kann plötzlich sprechen, mein Kind isst vernünftig, mein Kind singt zu Hause Lieder, die dann die ganze Familie wiederum lernt. Alles halt immer Lieder von Jesus und so ein bisschen halt wie Familienlobpreis. Ja, so dass die ganze Familie dann zusammen singt. Und wenn ich da an den Anfang denke, und daran jetzt, was sich entwickelt hat in dieser kurzen Zeit, da kann ich einfach nur staunen und wirklich dankbar sein. Und kurz vor meiner Abreise waren so 23 Kinder eingeschrieben. Ich denke, das ist jetzt schon wieder mehr. Und am Tag gehen so 15 bis 20 Kinder hin. Das ist immer ein bisschen auch abhängig von den Dienstplänen der Mütter. Und ja, es sind ein paar Kinder, die ja einen besseren Start ins Leben haben, einen liebevolleren Start ins Leben haben. Davon bin ich überzeugt. Und für diese Kinder macht es den absoluten Unterschied. Und wir konnten noch im März konnten wir noch Räumlichkeiten neben der Kita renovieren, auch wieder dank euch. Wir konnten eine vierte Frau anstellen. Wir haben angefangen mit zwei, eine dritte kam dazu. Jetzt sind es vier Frauen, die Vollzeit arbeiten. Das heißt, die auch halt eine Arbeit haben. Und diese Löhne sind erstmal gesichert für die nächsten Monate, einfach durch Spenden. Es ist vieles total gut eingestielt, aber diese Kita loszulassen, das fiel mir fast am schwersten. Und vielleicht fragt ihr jetzt, ja, warum denn auch? Warum bist du gegangen? Warum hast du die Menschen da zurückgelassen? Die Menschen, die ich wirklich liebe, die Menschen, die mir vertraut haben, die mir vielleicht auch anvertraut waren. Ich habe das große Privileg, dass Gott mir eine neue Berufung geschenkt hat. Ich werde ab August diesen Jahres in Sinsheim bei der DMG in der Heimatzentrale arbeiten und dort neue Missionare auf ihren Einsatz vorbereiten. Und ich hoffe, ich werde ihnen da zum Segen. Und ich habe ja erzählt, wie ich das geliebt habe, in der Sprechstunde so Probleme zu entwirren und halt Krisen zu erkennen und dann gemeinsam mit den Frauen durchzugehen. Und wenn ich an meine Vorbereitungszeit mich erinnere, da kann ich mir vorstellen, dass diese Leidenschaft mir ja vielleicht hilfreich wird. Und ja, staunen kann ich nur darüber, wie Gott mich vorbereitet hat in den letzten Jahren, einfach auch für diese Aufgabe, weil ohne die Zeit in Benin könnte ich das nicht tun. Und ja, das ist das wirklich, was mich ermutigt, dass, ja, wenn man sich von Gott leiten lässt, dann führt er die Dinge, aber man muss das zulassen. An meinem Ruf, Menschen zu lieben und sie zu sehen, hat sich nichts geändert. Das ist meine Art und Weise, wie ich ihnen Gottes Liebe zeigen kann. Und ich möchte weiter an Gottes Reich bauen. Und ja, ich möchte vor allem, dass noch viele Menschen Jesus kennenlernen, ihn persönlich als Retter annehmen, weil ja einfach auf dieser Welt noch viel zu viele Menschen ihn nicht kennen und wirklich in hoffnungslosen Situationen leben, wirklich in der Dunkelheit sind. Und für euch, ich möchte nicht zwangsläufig jetzt euch alle auffordern, nach Afrika zu gehen, aber wenn da jemand Bock drauf hat, könnt ihr mich gerne ansprechen. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, das hat die Melissa, glaube ich, letzte Woche auch schon so gesagt, Gott wirklich zu fragen, den Heiligen Geist zu fragen, was ist dran? Wer ist dran, gesehen zu werden, geliebt zu werden? Ich glaube, eigentlich zu jeder Zeit, aber wahrscheinlich besonders im Moment, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die brauchen einfach einen Blick, die brauchen ein Wort, die brauchen eine Ermutigung, sei es hier in der Gemeinde, sei es die Kinder, sei es Nachbarn, sei es die Kollegen. Ich glaube, jeder ist da im Moment einfach durstig nach. Und ich möchte euch einfach Mut machen, die Wege oder den Weg zu gehen, den Gott euch vorschlägt, auch wenn die Wege manchmal total strange sind oder wenn die Wege nach Afrika oder sonst wohin führen oder manchmal einfach ja, sich seltsam anfühlen oder irgendwie wie eine Holperstrecke oder wie ein Umweg. Wir alle möchten ja immer was mit Gott erleben. Wir möchten ihn wirklich spüren und wir möchten wirklich mit ihm unterwegs sein. Und wenn ihr euch auf seinen Weg begebt, dann werdet ihr wirklich ihn erleben im Übermaß und ihr werdet auch seinen Segen erleben, wirklich im Überfluss. Und ja, für die Menschen in Bembereke, die ich sozusagen zurückgelassen habe, kann ich das Beste tun, was es überhaupt gibt. Ich kann für sie beten und ich kann sie seiner Fürsorge überlassen. Und das möchte ich jetzt auch noch tun. Vater im Himmel, ich möchte dir danken ja, für unsere Geschwister in Bembereke, für all die Menschen, die dich kennen, die dir nachfolgen. Ich möchte dir danken für alle Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ich möchte danken für diese Frauen in der Kita, in der Garderie. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen Kraft und Weisheit gibst. Ich möchte dich bitten, dass du die Kinder segnest. Ich möchte dich bitten für das Personal, besonders jetzt in dieser Zeit, wo wieder Malaria-Zeit ist und ganz viele Patienten da sind, besonders Kinder. Ich möchte dich bitten, dass du ja allen, die dort arbeiten, dass du ihnen Weisheit gibst, dass sie in all dem Chaos zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Gib ihnen Kraft und Energie, wirklich diese harte Zeit jetzt wieder durchzustehen. Vater, ich bitte dich für ja, unsere Krankenhausseelsorger, die Pastoren, dass du ihnen die richtigen Worte gibst, von dir weiterzugeben an all die Menschen, die kommen, die noch nie von dir gehört haben. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest dafür. Ich bete auch für die Gemeinden, für die Kirchen, ja, dass du einfach derjenige bist, der dort regiert, der dort herrscht, der dort groß ist. Und ich bete wirklich für alle, die dich nicht kennen, dass du ihnen begegnest, dass du dich ihnen zeigst. Viele sind so sehr auf der Suche. Vater, ich bitte auch für die unsere Geschwister, die verfolgt sind, weil sie an dich glauben. Gib du ihnen Kraft und sei ihnen nahe. Vater, ich möchte dich bitten für den restlichen Gottesdienst hier. Danke, dass du uns so reich segnest, dass es uns gut gehen darf, dass wir alles haben, was wir brauchen von dir. Amen.